ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 14. März, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Auf das Kleingedruckte kommt es an. Das ist ein Satz, den man als Otto-Normalkonsument nicht nur bei jeder Vertragsunterzeichnung beherzigen sollte. Auf das Kleingedruckte dürfte es auch ankommen, wenn es in den nächsten Tagen und Wochen um eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine geht. Die USA und die Ukraine hatten sich diese Woche auf eine 30-tägige Feuerpause verständigt und damit den Ball, wie es die US-Seite ausdrückte, in die Hälfte des russischen Präsidenten Putin gespielt. Der ließ sich eine Weile Zeit, vielleicht auch ein bisschen überrascht vom Schnellheilungsprozess der, als nach dem Eklat im Weißen Haus ja in Trümmern liegenden US-ukrainischen Beziehungen. Und dann gab Putin am Donnerstag, Achtung, aus Kleingedruckte bzw. Nebensätze achten, diese Antwort.
Wir stimmen mit den Vorschlägen zu einem Ende der Kämpfe überein, aber Grundlage dessen sollte sein, dass dies zu einem langfristigen Frieden führt und die Ursachen für den Konflikt beseitigt.
Die Ursachen für den Konflikt müssten bereinigt werden. Mit diesem Satz stellte Putin klar, dass er von seinen Maximalforderungen eben keineswegs bereit ist, abzurücken, die da lauten: Entmilitarisierung der Ukraine, russlandfreundliches Regime in Kiew, Rückzug der NATO aus Osteuropa. Ein Jein aus dem Kreml also zu dem Waffenruhevorstoß, eine zweideutige Botschaft, die nun sofort, und genau das dürfte Putins Kalkül gewesen sein, zu Spekulationen animierte, ob es sich eher um ein Ja, aber mit ein paar Vorbehalten handelte, oder nicht doch eher um ein verkapptes Nein. Version 2 vermutet der ukrainische Präsident Zelensky, der von einer ebenso erwartbaren wie manipulativen Botschaft des russischen Machthabers sprach.
Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців.
Natürlich hat Putin Angst davor, Trump direkt zu sagen, dass er den Krieg weiterführen möchte, dass er Ukrainer töten will, so die Worte von Zelensky. Und aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man könne bestenfalls von einer Verzögerungstaktik in Bezug auf einen Waffenstillstand sprechen, wenn man dieses Angebot mit derartigen Konditionen und Kautelen hinterlege. US-Präsident Donald Trump hingegen klang da in seiner ersten Reaktion zuversichtlicher. Es seien gute Signale aus Russland gekommen zu dem 30-Tage-Waffenruhevorschlag. Und Trump unterstrich auch nochmal, dass er zu direkten Gesprächen mit Putin bereit sei. Und er plauderte auch, nicht im Detail, aber einigermaßen freimütig, aus, worüber man in Saudi-Arabien mit den Ukrainern gesprochen hatte.
We have, you know, not been working in the dark. We've been discussing with Ukraine land and pieces of land that would be kept and lost.
Man verhandle ja nicht im Dunkeln, sagt Donald Trump, und habe über Territorium geredet, das man behalten oder abgeben müsse. Und auch die Frage, wer ein Atomkraftwerk bekomme, habe man besprochen. Wir können davon ausgehen, dass es um das in Saporischschja dabei geht. Sieht jedenfalls insgesamt so aus, als habe sich Putin nun erstmal Zeit verschafft in dieser Waffenruhefrage. Dieses so wichtige Thema werden wir gleich noch etwas vertiefen, Carsten. In Deutschland scheint sich die womöglich kommende schwarz-rote Koalition völlig abgesehen vom Ausgang möglicher Verhandlungen in Sachen Ukraine vorgenommen zu haben, die Bundesrepublik und Europa abwehrbereiter, wehrhafter zu machen. Im ja noch alten Bundestag wurde diese Woche erstmalig diskutiert über ein 500-Milliarden-Paket für die Infrastruktur, über den Vorschlag, den wegen der Schuldenbremse auf dem Verteidigungshaushalt liegenden Deckel wegzuziehen. Am Dienstag soll über die dafür nötigen Grundgesetzänderungen ja abgestimmt werden. Und nachdem sich nun Union und SPD auch mit den Grünen verständigt haben, unter anderem darauf, dass auch Ausgaben für Cybersicherheit, für Zivilschutz, für Nachrichtendienste von der Schuldenbremse unbehelligt bleiben sollen, stehen die Chancen auf Zustimmung deutlich besser. Eine ziemlich entscheidende Frage, die hier und da auch mal hochgeploppt ist, aber im Laufe der Koalitionsverhandlungen noch wichtiger werden dürfte, ist die: Brauchen wir nicht einen nationalen Sicherheitsrat, bei dem alle Fäden, ob äußere, innere, Cyber, Ostseekabel, Sicherheit und so weiter, bei dem diese Fäden zusammenlaufen? Über dieses ganze Paket, über Resilienz, Rüstung und Rat habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Christina Moritz gesprochen, die seit Jahren zum Nationalen Sicherheitsrat forscht.
Wir reagieren erst, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist oder wenn es schon drin ist. Wir müssen lernen, nicht immer nur von heute auf morgen zu denken oder auf sich zu fahren, sondern deutlich darüber hinaus.
So lautet Diagnose und Appell in einem der Sicherheitsratsbefürworterin Christina Moritz. Das ganze Interview dann gleich. Deutschland will aber nicht nur sich selbst helfen, sondern es hilft aktuell auch der Ukraine. Ob in ausreichendem Maße, darüber wird ja seit Jahren eigentlich gestritten. Aber Fakt ist, Deutschland hilft unter anderem mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten, auch hier bei uns. Und da hatte mein Kollege Johannes Koch die sehr seltene Gelegenheit, sich das Ganze unmittelbar anzusehen, an einem geheim gehaltenen Ort. Und er hat dort auch mit Serhii gesprochen, der nie zuvor in seinem Leben Soldat war und eigentlich Bauarbeiter ist.
Meinen ersten Panzer habe ich gesehen, als ich hier nach Deutschland zur Ausbildung gekommen bin,
sagt Serhii. Tiefe Einblicke in die Seelenlage einiger der hier ausgebildeten Ukrainer und Einblicke in die Ausbildung selbst, also später bei uns noch in der Sendung. Erstmal aber, Carsten, zu dir und zur aktuellen Lage in und rund um die Ukraine.
Genau, Kai, und da bleiben wir natürlich auch zunächst mal bei diesem Hin und Her um eine mögliche oder auch unmögliche Waffenruhe in der Ukraine. Du hast ja schon den amerikanischen Präsidenten erwähnt, auch den ukrainischen, der sich skeptisch äußert. Selenskyj hat sich da klar positioniert und er steht offenbar nicht allein in seinem Land. Viele Soldaten an der Front sehen das auch so. Mal ein Beispiel, ein Offizier an der Front mit dem Kampfnamen Kurt.
Das wird das Problem nicht lösen.
Das wird das Hauptproblem nicht lösen. Es ist doch völlig unklar, welche Schritte als nächste kommen. Und meine persönliche Meinung ist, dass ein weiterer Waffenstillstand keinen Tag halten wird. Wir sind seit 11 Jahren mit Russland im Krieg. Ich kenne diese Waffenstillstände und weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Waffenstillstände fürs Brot kaufen, Waffenstillstände für Schulen, Osterwaffenstillstände, Weihnachtswaffenstillstände, Neujahrswaffenstillstände und alle möglichen anderen Waffenstillstände. Für mich sind die Russen kein Volk, das ein Wort hält.
Ganz schön klare Worte von Kurt, der sich eben mit dem Waffenstillstandsplan beschäftigt hat und damit nicht alleine steht. Weltweit wird er diskutiert, überwiegend skeptisch, so wie du es angedeutet hast, unter anderem auch bei dem amerikanischen Think Tank Institute for the Study of War, dessen Publikationen wir ja immer mit großem Interesse lesen. Die haben an diesem Freitag sich mal intensiv damit befasst, mit diesem Ja-Aber oder vielleicht auch mit dem Nein-Aber. Und haben festgestellt unter anderem, dass Putin den Hauptgrundsatz des amerikanisch-ukrainischen Vorschlags im Kern eben ablehnt, nämlich dass dieser vorübergehend vorgeschlagene Waffenstillstand formellen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorausgehen müsse. Putin, schreibt das ISW, behauptet zudem, dass es eben viele Fragen gäbe, die einer sorgfältigen Prüfung von beiden Seiten bedürften. Klares Spiel auf Zeit. Er frage zum Beispiel, was mit dem verbliebenen ukrainischen Frontvorsprung in der Region Kursk geschehen werde. Er fragt, ob die Ukraine weiterhin während dieser Zeit erlaubt wären, Truppen zu mobilisieren oder neu mobilisierte Soldaten auszubilden oder ob sie weiterhin überhaupt militärische Hilfe von Partnern und Verbündeten bekommen dürfen. Putin frage weiter nach Kontroll- und Verifikationsmaßnahmen eines vorübergehenden Waffenstillstandes und hat bei all dem auch noch militärische Stärke parallel bewiesen. Er habe hingewiesen auf die jüngsten russischen Erfolge bei der Vertreibung ukrainischer Streitkräfte aus der Region Kursk und er behaupte, russische Streitkräfte würden, Zitat, in fast allen Kampfgebieten vorrücken. Das heißt also für die amerikanischen Analysten ganz klar, dass Putin versuche, präventive Zugeständnisse vor formellen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu erzwingen und erfordere auch zusätzliche Bedingungen, die dann eben direkt zu den von dir ja beschriebenen Kriegszielen des Kreml beitragen würden. Es gibt dann einen Kernsatz, der heißt eben sehr eindeutig, das Institute for the Study of War geht weiterhin davon aus, dass Putin kein Interesse an ernsthaften Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges hat. Er bleibe bei seinen langfristigen Zielen, ein prorussisches Marionettenregime in der Ukraine zu installieren, die Verteidigungsfähigkeit des Landes gegen künftige russische Aggressionen zu schwächen und, du hast es auch schon gesagt, einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern.
Und du hast ja eben schon angedeutet, dass die militärische Lage durchaus eine Rolle spielt bei dieser Frage Waffenstillstand, ja oder nein. Wie sieht es denn da militärisch aus im Moment?
Es sieht wohl tatsächlich so aus, dass die russischen Streitkräfte weiterhin eher stark sind, was ja auch erklärt, warum Putin eigentlich sagt, wieso soll ich jetzt einen Waffenstillstand machen? Salopp gesagt, es läuft ja. Die russischen Streitkräfte verdrängen eben nach den Informationen, die wir haben, weiterhin ukrainische Truppen aus zum Beispiel der laut Moskau ja eigentlich schon befreiten Stadt Sucha und der Umgebung, während der Vormarsch russischer Truppen näher an die Grenze in der Region Kursk allerdings am Donnerstag, das sind die letzten Daten, die wir haben, im Vergleich zu den Vortagen wohl etwas langsamer war. Es gibt russische Militärblogger, die vermuten jetzt, dass russische Streitkräfte in den kommenden Wochen und Monaten sogar eine organisierte Offensive im Norden des ukrainischen Oblast Sumy starten könnten, auch eine benachbarte Region auch noch angreifen könnten, was dann ja wiederum im Einklang stünde mit den Aussagen Putins vom 12. März. Da hatte er ja, als er in der Region war, übrigens in Uniform, gesprochen von einer Schutzzone, also auch auf ukrainischem Gebiet, die dort einzurichten sei. Und dann, darüber hattest du am Dienstag ja bereits geredet, sieht es tatsächlich so aus, als habe Russland Truppen aus dem Osten abgezogen und in die Region Kursk verlegt, wo es ja eben jetzt diese Erfolge gibt. Der Preis ist aber wohl tatsächlich, dass man schwächer geworden ist im Osten. Laut ASW hat das zur Folge, dass die Ukrainer zum Beispiel in der Nähe der bedrängten Stadt Pokrowsk jetzt vorrücken, dass sie es dort also schaffen, die russischen Angreifer zurückzudrängen. Und Kai, dann gibt es noch eine schlimme Nachricht, eine sozusagen in der Verlängerung dessen, was du schon mal angesprochen hattest. Es gibt wieder Hinweise darauf, dass russische Soldaten völkerrechtswidrig weiterhin ukrainische Kriegsgefangene nach der Gefangennahme hinrichten, also sie kaltblütig ermorden. Entsprechende schreckliche Bilder habe ich gesehen. Sie kursieren in sozialen Netzwerken, unter anderem auch auf der Plattform X.
Schließlich, Carsten, noch eine Hörermail, die sich auf eine weitere Debatte bezieht, die so ein wenig im Hintergrund schwelt, könnte man sagen. Es geht um die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für die Luftwaffe aus den USA. Und unser Hörer Frank Arendt schreibt, hallo, müssten die F-35-Bestellungen nicht umgehend storniert werden, weil nicht klar ist, ob die USA ihre taktischen Atomwaffen nicht nächsten Monat abziehen.
Ja, das werden sie wohl nicht tun, nicht im nächsten Monat, aber tatsächlich, es gibt eine Debatte um die von Deutschland bestellten 35 Jets, dieser F-35 Jets, das sind Jets der fünften Generation, hoch, digitale und vernetzte Flieger. Und das Ganze hat eben Zweifler auf den Plan gerufen, seit es Zweifel an der Verlässlichkeit der USA als Partner gibt. Nochmal kurz zum Hintergrund. Eigentlich sollen diese F-35 alternde Tornado-Jets am Stützpunkt Büchel ersetzen und dann eben künftig die Träger von amerikanischen Atomwaffen im Zuge der sogenannten nuklearen Teilhabe sein. Die erste deutsche F-35 wird gerade gebaut. Und im kommenden Jahr soll die Luftwaffe dann die ersten 6 Flugzeuge erhalten. Nun gibt es aber die Sorge, die USA hätten, das ist ein Wort, das ich mir nicht aus dem Kopf kriege, einen Kill-Switch, wie es also heißt. Also so einen geheimen Schalter, mit dem sie alle ins Ausland gelieferten Jets dieses Typs einfach mal so lahmlegen könnten. Darüber kann man im Moment sehr viel lesen, es wird auch sehr viel spekuliert, aber ich fand einen sehr guten Artikel im Online-Magazin The War Zone. Und da liest man unter anderem, dass der Hersteller Lockheed Martin wie auch mehrere Regierungen zwar die Behauptung zurückgewiesen haben, dass diese F-35 über so einen diskreten Notausschalter verfügten. Aber die Wirklichkeit, schreiben die Fachleute dieses Magazins, sei, dass man so einen Schalter gar nicht braucht, um ausländische F-35 am vollen Einsatz zu hindern. Die bloße Einstellung der Unterstützung für diese Jets, die würde das gleiche Ergebnis erzielen, sagen die Experten, vielleicht nicht sofort, aber doch sehr schnell. Beispiel, wenn ein F-35-Betreiberland plötzlich von Lieferketten dieses größeren Programms getrennt werde und einige seiner Jets vielleicht noch durch Ersatzteilhaltung oder Kannibalisierung anderer Maschinen ein bisschen im Himmel halten könnte, wären trotzdem die Fähigkeiten dieser Flugzeuge sehr, sehr stark eingeschränkt. Das sei größtenteils auf das Autonomic Logistics Information System und einen Nachfolger, jetzt kommen so ein paar Fachbegriffe, Operational Data Integrated Network, kurz ODIN, zurückzuführen, das sich noch in der Einführungsphase befindet. Das sind ganz wichtige Datennetzwerke, über die eben nicht nur die Logistik dieser Jets gesteuert wird. Es ist eine Schnittstelle, liest man, über die Datenpakete mit hochsensiblen Missionsplanungsinformationen, zum Beispiel Details zur feindlichen Luftverteidigung oder andere Geheimdienstinformationen auf die Bordrechner geladen werden. Wenn jetzt also so ein Land vom Programm getrennt würde, das ist die Theorie, dann könnten ihm die amerikanischen Behörden da einfach den Hahn zudrehen. Sie könnten auch Zugänge sperren zu kritischen Diensten wie etwa weltraumgestützte Kommunikationsnetze. Aber ohne diese ganzen Daten ist einfach die Nutzbarkeit dieser F-35 sehr, sehr stark eingeschränkt. Das Fazit, finde ich ganz spannend, heißt so, auch wenn es eben nicht diese expliziten Kill-Switch-Funktionen gäbe, schaffe das F-35-Programm, so wie es im Moment ist, erhebliche und historisch besorgniserregende Abhängigkeiten für die Mehrheit der Betreiber dieser Flugzeuge. Angesichts der aktuellen Politik der US-Regierung gegenüber der Ukraine und der NATO dürften die realen Sorgen über künftige Unterstützung amerikanischer Systeme auch noch zunehmen und es bestehe die reale Möglichkeit, dass die US-Waffenexporte nach Europa zurückgehen könnten. Die ist sehr real, lerne ich gerade aktuell. Es gibt jetzt nämlich die Meldung aus Portugal. Die Portugiesen wollten eigentlich F-35 kaufen. Machen sie jetzt nicht, haben sie erklärt. Sie sagen stattdessen, wir ersetzen unsere alternden F-16 durch europäische Alternativen. Das ist ein klares Zeichen.
Vielen Dank, Carsten, für diesen wieder mal umfassenden Überblick. Über die deutschen Versuche, sich besser zu wappnen gegen die russische Bedrohung, sich auch von den USA unabhängiger zu machen, berichten wir beide ja seit langem. Seit dem Eklat mit Zelensky im Weißen Haus haben sich diese Bemühungen beschleunigt, so würde ich es mal ausdrücken. Sieht man zum Beispiel am Milliardenpaket von Union und SPD, bei dem nun ja auch eine Einigung mit den Grünen gefunden wurde. Zur Antwort auf die Frage, wie machen wir Deutschland sicherer, gehört aber mehr als Bundeswehr und Abschreckung, sagt auch die Politikwissenschaftlerin Christina Moritz, die seit Jahrzehnten zum Thema Nationaler Sicherheitsrat forscht. Ein Thema, das in den nun begonnenen Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD wichtig werden dürfte. Deshalb sprechen wir schon heute darüber. Zuerst aber habe ich Christina Moritz gefragt, was sie eigentlich aktuell zu diesem gigantischen Finanzpaket sagt, das diese Woche ja im Bundestag beraten wurde. Und dass Union und SPD zur Stärkung von Infrastruktur und Verteidigung gerne kommende Woche beschließen würden.
Grundsätzlich bewege ich mich immer in der Argumentation zur Sache. Und die Idee, etwas zu unternehmen, um schnell die Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr zu erreichen, finde ich grundsätzlich gut. Es geht ja eigentlich mehr darum, dass wir seit Jahrzehnten unterfinanzieren und jetzt in die Lage gekommen sind, wo wir schnell Finanzierungsmöglichkeiten finden müssen. Das ist in der Sache richtig, aber auch nicht der einzige Schritt, den es zu unternehmen gilt.
Sind Sie denn grundsätzlich optimistisch, dass Deutschland und Europa das überhaupt gelingen kann, sich unabhängiger von den USA zu machen, auch was die Verteidigung angeht und gleichzeitig sich gegen die gewachsene russische Bedrohung überhaupt zu wappnen? Es gibt ja jetzt aktuell zum Beispiel einen Aufruf führender Wissenschaftler in Deutschland, Claudia Major, Carlo Masala, Jana Pulierin, andere haben dort unterzeichnet mit dem flammenden Appell, einigt euch bitte unter den Parteien in Deutschland. Darin steht ja, dass die USA ein Sicherheitsrisiko für Europa geworden seien und die Verteidigungsfähigkeit also kein Preisschild haben dürfe. Sehen Sie da Chancen, dass das gelingen kann, dass sich Deutschland und Europa verteidigungsfähiger, um es mal so auszudrücken, machen?
Ich habe den Aufruf mit großer Freude und Zustimmung auch gelesen. Das ist genau das, was ich auch sagen würde. Es geht hier nicht um Preisschilder, sondern es geht um eine sehr, sehr kritische Lage. Und die war auch nicht erst kritisch, als der Eklat im Weißen Haus stattfand, sondern auch schon vorher. Wir hatten schon vorher die Warnungen der Geheimdienste der Deutschen, und zwar öffentlich vor einer möglichen militärischen Konfrontation und Sabotage. Und ich sehe das als Indiz, dass die Lage eben wirklich deutlich ernster geworden ist und die Bevölkerung auf diese Weise auch darauf vorbereitet und darüber informiert wird. Was wir jetzt tun sollten, ist im Grunde genommen all it takes. Ich will jetzt nicht Friedrich Merz zitieren, aber wir müssen alles tun, damit wir als Deutschland und im Rahmen des Konzerts mit anderen Partnern in Europa alles tun, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Ich würde nicht Amerika als Sicherheitsrisiko einstufen, sondern einfach sagen, wir müssen jetzt alles tun, was erforderlich ist, um uns besser aufzustellen. Und wenn ich mir andere Staaten betrachte, siehe Skandinavien, aber auch unser Nachbar Polen, die haben das schon seit Jahren getan, auch ohne diese konkrete Zuspitzung. Und wir sind jetzt, ich würde mal sagen, doch hinten an und müssen jetzt sehr, sehr schnell aufholen.
Sie schreiben in einem aktuellen Papier ja von einem sicherheitspolitischen Offenbarungseid. Können Sie noch mal erklären, was Sie genau damit meinen und was aus Ihrer Sicht eigentlich dringend passieren muss jetzt?
Den Offenbarungseid leistet man in der Regel, wenn man kurz vorm Bankrott ist oder der schon eingetreten ist. Und wir sind eben an einem Punkt, wo die Bundeswehr, aber auch der Zivil- und Katastrophenschutz eben nicht dafür aufgestellt sind, neue Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist im Grunde genommen der Offenbarungseid, der jetzt nach dem Eklat im Weißen Haus auch deutlich geäußert worden ist und auf den reagiert wird. Eben mit dem Versuch, ein Sondervermögen aufzulegen. Aber ich denke, wenn man vernünftig darüber reden würde, könnte man sicherlich auch noch andere Wege finden, die dann im Laufe der nächsten Wahlperiode auch gegangen werden können.
Wir wissen ja, und das ist ja auch eins Ihrer Lieblingsthemen, dass Sie eine Fürsprecherin für einen nationalen Sicherheitsrat eben sind. Warum wäre der aus Ihrer Sicht so nötig? Warum würde Deutschland damit aus Ihrer Sicht wirklich sicherer werden?
Weil wir den im Grunde vor die Klammer ziehen müssen. Sie sehen ja jetzt die Koalitionsverhandlungen in 16 Arbeitsgruppen, unter anderem Arbeitsgruppe Verteidigung, Innen, Digitalisierung, Bürokratieaufbau. Aber all das müsste man ja miteinander vernetzen. Das macht man jetzt in den Koalitionsverhandlungen durch eine Steuerungsgruppe. Und etwas anderes ist dann der Sicherheitsrat auf nationaler Ebene. Der ist im Grunde genommen die Steuerungsgruppe, die es braucht, um alle Themen miteinander zu vernetzen. Denn es nutzt ja nichts, wenn Sie beispielsweise in Panzer oder Flugabwehr investieren, wenn Sie dafür aber hierzulande keine Gesundheitsversorgung haben, wenn Angriffe kommen oder wenn Sie keine Medikamentenreserven haben, die Bevölkerung nicht schützen können und auch nicht ernähren können. Ganz abgesehen vom Schutz kritischer Infrastrukturen. Also das sind Dinge, die muss man im gesamten Bild strategisch betrachten, bevor man hergeht und im Gießkannenprinzip einzelne Sektoren stärkt, wobei dann andere außer Acht gelassen werden.
Mhm. Aber könnte man nicht auch sagen, die Zeitenwende-Rede, das Sondervermögen für die Bundeswehr, all das war ja bislang auch ohne Nationalen Sicherheitsrat möglich. Warum sagen Sie, der muss trotzdem unbedingt kommen?
Weil wir die nationale Sicherheitsstrategie, die ja auch veröffentlicht worden ist, gar nicht umsetzen können. Es ist im Grunde genommen nichts passiert. Die Mittel, die ausgegeben werden sollten, sind bei der Truppe teilweise gar nicht angekommen. Und weil das Beschaffungswesen, also auch eine der Strukturen, die man ändern müsste, so schwerfällig ist, sind Dinge auch noch gar nicht in der Beschaffung. Das heißt, wir haben eigentlich ein strukturelles Problem. Und das könnte man mit dem Rat eben deutlich besser angehen, als das auf Ebene des Bundeskanzleramts zu machen, zu entscheiden, wir machen das jetzt mal so, indem man eben das Verteidigungsministerium und das Finanzministerium befragt, sondern einfach mal schaut, was könnte man denn aus anderen Bereichen auch noch dazu tun, um Synergien zu schaffen, die über das Finanzielle weit hinausgehen. Solange wir am kameralistischen Prinzip festhalten, werden wir da nicht wesentlich weiterkommen.
Kameralistisch, das heißt, nur zur Erläuterung heißt...
Ja, im Grunde genommen die Haushaltsführung gesehen auf ein Jahr mit einer groben Planung für die 3 Folgejahre, der 4 Jahre im Rahmen einer Legislaturperiode. Wenn Sie es aber nach Bedarf aufbauen könnten, könnten Sie mehrjährig planen. Also Beispiel damals Bewaffnung einer Fregatte. Ja, es war eben nicht ohne weiteres möglich, diese Mittel, die man für ein Flugzeug oder ein Schiff nicht ausgeben konnte, für diese Bewaffnung einzusetzen. Und das ist eigentlich widersinnig und trägt nicht dazu bei, unsere Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen.
War ja auch ein Thema, was die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schon mal angehen wollte. Das ist dann aber irgendwie wieder im Sande verlaufen. Aber wenn Sie von Bedarfen reden, dann reden wir hier über Geld für die Bundeswehr und für die Verteidigung oder fassen Sie darunter auch noch andere Ressorts und andere Bedarfe?
Ja, es geht im Grunde genommen um die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, auch Resilienz genannt, der gesamten Bundesrepublik. Also da geht es dann nicht nur um Verteidigungsausgaben, um Panzer, um Schiffe, um Drohnen, um Flugabwehr, sondern es geht darum, dass auch die Kräfte des Zivil- und Katastrophenschutzes gestärkt werden, die eben auch sehr viele Defizite in der Ausstattung, auch im Personal haben und auch in der finanziellen Ausstattung. Es geht auch um Polizeikräfte, die besser ausgestattet werden müssen. Also innere und äußere Sicherheit, wie wir es früher verstanden haben, ist längst obsolet. Es geht um gesamtgesellschaftliche Sicherheit, die wir eben in vielen Bereichen deutlich verbessern müssen.
Um das aber nochmal genauer zu verstehen mit dem Nationalen Sicherheitsrat. Es gibt bereits jetzt einen sogenannten Bundessicherheitsrat, der aber vor allem über Rüstungsexporte entscheidet. Ein Nationaler Sicherheitsrat wäre aber eine Instanz, die mit deutlich mehr Macht, also mit deutlich mehr Kompetenzen dann ausgestattet sein würde.
Ja, ich würde es nicht Macht nennen. Es sind tatsächlich die Funktionen, die andere sind. Der Sicherheitsrat ist ursprünglich tatsächlich dazu gegründet worden, um Rüstungsproduktion in Deutschland weiter zu ermöglichen. Aus Sicht der Alliierten, vor allem der Amerikaner. Der Hauptpartner am Anfang war sogar Israel, deswegen auch die Geheimhaltung, weil es natürlich kurz nach dem Ende des Krieges wenig populär gewesen wäre, das so zu veröffentlichen. Später ging es dann vor allem um Rüstungsexporte, aber auch Geiselnahmen. Das heißt, das, was Sicherheitsräte in anderen Staaten leisten, nämlich die zentrale Bündelung von Informationen, die Analyse und auch die strategische Ausrichtung der staatlichen Sicherheitspolitik, all das leistet der Bundessicherheitsrat noch nicht, weil er dafür nicht ausgelegt ist. Der Nationale Sicherheitsrat könnte aber, weil er eben dann mit anderen Funktionen ausgestattet ist, auch parallele Krisen, Polykrisen, mehrere Krisen gleichzeitig managen.
Das heißt, man könnte sich dann aus Ihrer Sicht auch besser wappnen gegen Cyberangriffe, gegen Sabotage an Ostseekabeln, gegen Spionage, um nur einige Beispiele zu nennen.
Ja, weil wir könnten natürlich deutlich mehr das Augenmerk auf die Lage im Inneren richten, also sprich auf Kabel, auf einfache Dinge, die man sabotieren kann, mit leider großer Wirkung. Und der Abgleich mit internationalen Partnern auf Ebene der anderen Sicherheitsräte wäre natürlich deutlich einfacher. Im Moment ist es so, wenn ein ausländischer Partner eine Information aus der Bundesrepublik haben möchte, muss er diverse Ministerien durchtelefonieren. So hätte er eine Telefonnummer und sein Anliegen oder seine Information würde schnellstmöglich kaskadiert. Das haben wir im Moment nicht. Und wir sind im Moment in Strukturen, die in althergebrachter Weise, also im Grunde genommen fast wie zu Kaisers Zeiten, aus den Ressorts, aus den Ministerien erwarten, dass dort die Informationen alle zusammenfließen. Und das ist gerade bei Cybersicherheit heute eben nicht so. Wir müssten die Wirtschaft mehr einbeziehen. Wir müssten uns auch mal anschauen, wer in dem Bereich die besten Schutzkonzepte liefert. Das können auch ehemalige Hacker sein, die im Ministerium bestimmt nicht angerufen werden auf täglicher Basis, um zu schauen, was es da an neuen Entwicklungen gibt. Also das könnte man in Expertenclustern, in einer Analyseeinheit, die dem Rat zuarbeitet, deutlich besser zusammenführen. Und natürlich nicht nur physisch, sondern auch virtuell. Wobei man sagen muss, die Cybersicherheit ist natürlich ein horizontales Thema wie der Klimaschutz, der auch in einem Rat deutlich besser behandelt werden könnte. Das sind Themen, die alle Ressorts betreffen. Und diesen Abgleich schafft nur eine zentrale Institution, die wirklich auf einer 24-Stunden-Basis, 7 Tage die Woche permanent die Informationen abgleicht.
Jetzt war ja bei der Ampelkoalition der Nationale Sicherheitsrat auch schon im Gespräch, ist aber dann letztlich am Streit gescheitert, ob das Kanzleramt oder das Außenministerium da eigentlich den Hut aufhaben sollte, wenn ich das richtig erinnere. Sie sagen aber ganz klar Kanzleramt, also das muss dort angedockt sein.
Ja, weil es gibt keinen Primus inter pares der Ministerien. Die Ministerien bereiten den Kanzler vor, sprich deswegen wäre die Verortung im Kanzleramt die richtige. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es geht nicht um Macht, sondern es geht um die Vorbereitung von Regierungsarbeit.
Jetzt ist ja auch eine Erkenntnis aus dem Afghanistan-Einsatz gewesen, dass das ein großes Problem war, dass die unterschiedlichen Ministerien eben nicht wie aus einem Guss, sondern teilweise auch gegeneinander gearbeitet haben. Wie sehen Sie denn die Chancen diesmal bei einer sich jetzt bildenden Koalition, dass der diesmal wirklich kommt? Also im Wahlprogramm der Union steht diese Forderung ja ganz klar drin. Wir schaffen einen nationalen Sicherheitsrat mit Sitz im Bundeskanzleramt, steht dann da noch dazu. Glauben Sie, dass der diesmal eine Chance hat?
Ich denke, die Chancen sind deutlich höher als bisher. Ich möchte das nicht in Prozentzahlen gießen, aber es ist schon, denke ich, wenn man mit der SPD in vernünftige Verhandlungen tritt und wirklich mal mit Blick auf das Wohl des Staates versucht zu argumentieren, dann denke ich, es ist etwas, auf das man sich einigen könnte. Kurz vor der Wahl gab es auch Anzeichen aus dem Bereich der Grünen, die einen Expertenrat für strategische Vorausschau vorgeschlagen haben mit wissenschaftlicher Unterstützung. Also man hat sich da auch in anderen Parteien dann Gedanken gemacht, wie man das ins Werk setzen möchte. Es geht gar nicht so sehr um die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung, sondern es geht darum, dass wir eine Chance nutzen, die es in dieser Form so noch nie gegeben hat und die wir eben im Moment auch dringend nutzen müssen, um die Situation zu verbessern. Also ich nenne es mal historisch. Wissen Sie, das Schlimme ist doch eigentlich, dass wir diese Entwicklung brauchten, damit jetzt endlich begonnen wird, Schritte zu unternehmen, in welcher Form auch immer. Das ist doch eigentlich das Schlimme und das Beunruhigende und das Nachdenklich Stimmende an dieser Diskussion. Wir reagieren erst, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist oder wenn es schon drin ist. Und das muss uns doch lehren, dass wir deutlich vorausschauender jetzt agieren müssen, deutlich strategischer, in Abstimmung auch mit anderen, die das schon seit Jahren machen. Und das ist das, was mich im Moment umtreibt. Wir haben eben zu lange immer gewartet, bis was passiert. Und Afghanistan war ja nicht der erste Einsatz, wo die Abstimmung nicht geklappt hat. Das war nur ein Beispiel für Dysfunktionalität. Wir müssen lernen, nicht immer nur von heute auf morgen zu denken oder auf sich zu fahren, sondern deutlich darüber hinaus.
So die eindringlichen Worte von Politikwissenschaftlerin Christina Moritz. Aber das Schicksal von uns in Deutschland, in der EU, ist ja eng verknüpft mit dem Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer. Daher unterstützt Deutschland das Land. Dabei reden wir nicht nur über Geld und Gerät, sondern seit über 2 Jahren auch über die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Ich selbst durfte mal dabei sein, als Ukrainer an diesem IRIS-T-Flugabwehrsystem geschult wurden. An einem geheimen Ort damals. In letzter Zeit sind es auch immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer, die eigentlich einen ganz anderen Beruf haben und nun als Soldaten an die Front sollen. Nur selten gibt es Einblicke in so eine Ausbildung. Zu groß ist die Sorge vor russischer Spionage, denn immer wieder werden auch Drohnen ja über den Übungsorten gesichtet. Unser Reporterkollege Johannes Koch aber durfte für 2 Tage die Ausbildung von Ukrainern in Deutschland exklusiv begleiten. Ich habe mit Johannes Koch darüber gesprochen und habe ihn zuerst gebeten, nochmal zu erzählen, wie genau diese Ausbildung eigentlich abläuft.
Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Lehrgang zu Lehrgang. Ich war zum Beispiel einen Tag bei der Panzerausbildung am Leopard 1A5 dabei. Das läuft so ab, dass diese Gruppe an, ich nenne es jetzt mal Auszubildenden, erstmal 3 Wochen lang von einem Rüstungskonzern, ich würde jetzt mal sagen, so eine kleine technische Einführung kriegen. Und dann geht es weiter mit dem militärischen Part. Vor Ort habe ich Serhi kennengelernt. Serhi ist Anfang 40 und eigentlich ist er in der Ukraine Bauarbeiter.
Meinen ersten Panzer habe ich gesehen, als ich hier nach Deutschland zur Ausbildung gekommen bin.
Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Er kommt nach Deutschland, lernt dort einen Panzer sozusagen innerhalb von 3 Wochen technisch kennen, kriegt dann nochmal ein paar Wochen militärische Ausbildung und dann geht es auch schon direkt an die Front. Serhi soll Zugführer werden. Allein das würde in Deutschland bei der Bundeswehr normalerweise Jahre dauern und hier halt dann wenige Wochen und das mit teilweise eben auch veraltetem Gerät.
Aber kann das überhaupt funktionieren? Ich meine, der Leopard 1 ist ja ein Panzer, den die Bundeswehr gar nicht mehr nutzt. Wie kann da die Ausbildung überhaupt ablaufen, wenn die Ausbilder eigentlich selbst diesen Panzer wahrscheinlich gar nicht mehr so gut kennen?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Die Ausbilder haben selbst vorher einen Lehrgang bekommen und als wir dann dort auf der Schießbahn waren, das war wirklich ein bisschen skurril, da mussten die Waffen dann kalibriert werden und dann stehen da wirklich große Schautafeln, nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für die Ausbilder mit Fotos aus dem Panzerinnenraum, wo dann auf jedem Knopf eine Nummer ist und man dann sozusagen daran ablesen kann, welcher Knopf macht hier denn eigentlich was. Und dazu kommt dann auch noch, dass die Panzer, die die Ukraine dann bekommt, ja nicht alle baugleich sind. Das sind mal niederländische, mal belgische, mal deutsche Konfigurationen. Und je nachdem, welche Konfiguration da ist, sind auch die Innenleben dieser Panzer ein ganz bisschen anders. Und weil das so ist, versuchen die Bundeswehr und auch die Partnerländer, dass die Panzerbesatzungen, die dort ausgebildet werden, dass die dann auch wirklich den Panzer bekommen, auf dem sie gelernt haben. Ja, Serhi ist dann trotzdem relativ optimistisch, trotz dieser, ich nenne es mal, technischen Herausforderungen.
Wir spüren die Power des Panzers und die Mannschaft spürt das auch. Wir vertrauen dem Gerät.
Also er vertraut dem Gerät, aber kurz nachdem wir dann diesen O-Ton gemacht haben, ging es zur ersten Schießübung. Und da ist dann genau das passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Das Maschinengewehr des Panzers hat erstmal gestreikt, es gab Ladehemmungen. Das haben die Ausbilder vor Ort dann schnell reparieren können. Im Einsatz, da wäre Serhi dann aber mit seiner Mannschaft eben auf sich gestellt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch für die Ausbilder selbst ja eine mental ziemlich belastende Situation ist. Du hast ja erzählt, die sie ausbilden, gehen ja unmittelbar danach in einen sehr gefährlichen Einsatz und teilweise direkt an die Front.
Das ist es auf jeden Fall, genau. Also der, ich nenne es mal, Chefausbilder von Serhi, Heiko, ein Major aus Niedersachsen, der beschreibt das so.
Natürlich denkt man darüber nach, dass die fallen könnten oder verwundet werden könnten. Aber ein Gefühl von Angst entwickle ich jetzt nicht. Nur natürlich ein bedrückendes Gefühl, dass die dann eben auch im Krieg für ihr Vaterland fallen könnten.
Und weil das so ist, versucht die Bundeswehr auch, dass die Ausbilder nicht zusammen mit den Ukrainern untergebracht sind. Dass da keine persönlichen, emotionalen Verbindungen entstehen. Man kennt sich gegenseitig meist auch nur unterm Deck oder unter dem Rufnamen. Und trotzdem, das ging mir schon nach ein paar Tagen dort vor Ort so. Trotzdem wird Krieg dort auch für die Ausbilder sehr greifbar. Das hat mir Stefan Kirchhoff erzählt. Er ist Oberst und er leitet als Kommandeur das Ausbildungszentrum dort vor Ort.
Jeden Tag wieder trägt man hier eine schwere Verantwortung, denn die Männer und Frauen, die wir hier ausbilden, gehen unmittelbar danach ja an die Front. Und der Krieg ist nun mal der ultimative Maßstab für alle Soldaten. Und dessen sind wir uns hier sehr bewusst und das legt einem natürlich auch ein schweres Gewicht der Verantwortung auf die Schultern, die wir jeden Tag wieder meistern müssen.
Wir kennen ja die Personalprobleme der ukrainischen Armee und du hast auch gerade schon gesagt, dass Serhi eigentlich ursprünglich Bauarbeiter ist. Was bedeutet das? Sind die, die da nach Deutschland kommen, alle, so merkwürdig das klingen mag, sozusagen Quereinsteiger?
Also in Serhis Lehrgang ist das überwiegend so, aber es kommen nicht alle freiwillig zur Ausbildung nach Deutschland. Auch das hat mir Oberst Kirchhoff erzählt.
Die Klientel ist im Grunde genommen etwas älter geworden. Wir haben jetzt nicht mehr in dem Umfang ausschließlich Freiwillige, die sich zur Truppe, zur ukrainischen Armee gemeldet haben, sondern es kommen jetzt eben auch Gezogene. Und insofern macht das natürlich ein bisschen oder beeinflusst die Mentalität der Auszubildenden. Man muss sich also auch immer wieder auf diese Ausbildungsgruppen einstellen.
Und nicht nur darauf muss sich die Bundeswehr immer wieder einstellen. Die Bundeswehr musste auch immer wieder gucken, was die Ukraine denn genau braucht. Und Kirchhoff sagt, so absurd das klingt, den Kriegsverlauf in der Ukraine, den konnten die Ausbilder genau daran eigentlich immer ganz gut ablesen, was die Ukraine eben von ihren Ausbildern verlangt.
Zum Beispiel war am Anfang das Thema Grabenkampf ganz marginal. Das ist es mit dem Festfressen der Front im Osten so entstanden. Und plötzlich nimmt das wesentlich größeren Raum in Anspruch in der Ausbildung. Im Gegenzug ist zum Beispiel in gleichem Maße Waldkampf deutlich zurückgefahren worden. Denn da, wo der Krieg länger als mehrere Monate ist, gibt es keine Wälder mehr.
Ich habe zum Beispiel einen Tag Dimitro bei seiner Abschlussübung begleitet. Dimitro ist Anfang 30, ist seit fast 10 Jahren Soldat, war auch selber schon an der Front. Und er hat in Deutschland den Häuserkampf trainiert, also koordiniert in kleinen Gruppen, zum Beispiel ein fiktives Dorf zurückerobern.
Ich hatte keine Zweifel, dass es hier gut laufen wird. Und ich habe eure taktischen Ansätze und Tricks, jedes einzelne Detail, habe ich aufgesaugt.
Also ein zufriedener Dimitro, der allerdings in der Übung dann tatsächlich getroffen wurde. Geschossen wird da nicht mit scharfer Munition, sondern mit Platzpatronen und am Rand stehen dann viele Schiedsrichter in gelben Warnwesten, die ganz genau gucken, wo muss dieser Schuss dann jetzt ungefähr hingegangen sein. Und einer dieser Schiedsrichter, der kommt dann nach ein paar Stunden Kampf zu Dimitro und sagt ihm, ja, du bist jetzt raus aus der Übung, du wurdest getroffen. Und genau das soll ja eigentlich bei einer solchen Abschlussübung nicht passieren. Genau das, kurz vor dem Moment, an dem man eben nicht einfach so einen Schiedsrichter neben sich hat, sondern an dem das eben den Tod bedeutet hätte.
Ja, уже
Ich bin schon das dritte Jahr im Krieg und jeder von uns ist mehr als einmal auf Messers Schneide gelaufen. Wir haben einen Spruch, wenn du einen Fehler machst, dann bist du tot. Und ich habe einen Fehler gemacht und der Gegner hat mich ausgeschaltet. So ist das.
Dmytro ist dann wenige Tage später auch wieder zurück in die Ukraine gefahren. Und wie es ihm da jetzt geht, das wissen seine Ausbilder und auch wir nicht.
Aber die Fragen stellen sich wahrscheinlich die, die ihn ausgebildet haben. Johannes, du musst uns keine Geheimnisse jetzt verraten. Wir hatten ja schon gesagt, die Sorge, von Russland ausspioniert zu werden bei dieser Ausbildung, die ist sehr groß. Darfst du denn verraten, wo die Ausbildung überhaupt stattgefunden hat?
Also welche Truppenübungsplätze das genau sind, das ist Auflage der Bundeswehr, das darf nicht verraten werden. Man kann so viel sagen, ich war auf Truppenübungsplätzen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und die Zuständigkeit für diese großen Ausbildungseinsätze, für dieses Hub North, so nennt die Bundeswehr das Ausbildungszentrum, die wechselt immer wieder. Das ist wie eine Rotation bei einem Auslandseinsatz. Alle 4 Monate sind andere Truppen dann sozusagen zuständig. Aktuell ist das die Niedersachsenbrigade, die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster. Und das ist ein wirklich großer Kraftakt. Auch das hat mir Oberst Stefan Kirchhoff erzählt.
Wenn wir Hochzeiten haben, bilden wir hier, sagen wir mal, rund 1.000 Ukrainer zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Dazu muss natürlich das gesamte Material, das Ausbilderpersonal etc. bereitgestellt werden. Wenn wir in solche Spitzen hineingehen, setzen wir unter anderem 500 Ausbilder ein. Und das ist auch für eine Brigade erstmal eine enorme personelle Bindung, insbesondere eben der erfahrenen Ausbilder, die dann ja an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.
Lass uns langsam zum Ende kommen. Man hört ja immer wieder von diesen Überflügen, von mutmaßlichen Aufklärungsdrohnen, die ja über Bundeswehrkasernen immer wieder gesichtet wurden in letzter Zeit. War das in den Tagen, in denen du dort die Ausbildung dir angucken konntest, irgendwie ein Thema? Oder ist klar, wie man damit umgehen will oder wird?
Also ein Thema war das vor Ort auf jeden Fall. Die Nervosität bei der Bundeswehr, die war da durchaus spürbar. Als ich dort bei der Ausbildung dabei war, da waren wenige Tage zuvor Drohnensichtungen über Standorten in Schleswig-Holstein publik geworden. Dort werden Ukrainer am Patriot-System ausgebildet. Das war auf jeden Fall vor Ort auch Thema. Es gibt ja die Vermutung, Russland könnte hinter diesen Drohnen stecken. Zum einen eben aus Spionagegründen, aber auch einfach um für Verunsicherung zu sorgen. Und Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zufolge sind diese gesichteten Drohnen auch teilweise mit einer Spannweite von 6 Metern wirklich groß. Also keine kleinen Hobbydrohnen, die man so im Elektronikgeschäft kauft. Und die Bundeswehr, die hat bislang wirklich Schwierigkeiten, dieses Fluggerät, salopp gesagt, vom Himmel zu holen. Um sie einfach abzuschießen, bräuchte es eine Gesetzesänderung. Die war eigentlich geplant, aber ist eben noch nicht im Bund beschlossen. Und mit ihren Störsendern war die Bundeswehr bei diesen großen, professionellen Drohnen bisher einfach machtlos.
Lass uns zum Ende noch einen Ausblick wagen. Wie schaut man dort in diesem Ausbildungszentrum auf das, was jetzt gerade passiert in Sachen Ukraine?
Also zur Transparenz muss man sagen, mein Besuch dort ist einige Wochen her, aber seitdem hat sich natürlich die Welt extrem weitergedreht. Damals hatten wir noch nicht über irgendwelche Vorfälle im Oval Office gesprochen und es gab auch nicht irgendwie eingestellte Lieferungen, die es dann irgendwann wieder gibt. Klar ist aber, diese Ausbildung in Deutschland, die wird weiter ganz wichtiger Bestandteil der Ukraine-Hilfe bleiben. Ich habe vor Ort mehrfach versucht, auch mit Ukrainern ins Gespräch zu kommen über politische Fragen oder auch zum Beispiel über die Frage nach Friedensverhandlungen. Aber das wurde meistens abgewiegelt. Darüber durfte oder konnte man vor Ort nichts sagen. Oberst Stefan Kirchhoff, der sagt aber, klar sei allen vor Ort, dass sie eine historische Aufgabe haben. Und er selbst ist auch studierter Historiker.
In 10 oder 20 Jahren werden die Geschichtsbücher sich mit tödlicher Sicherheit mit der Frage auseinandersetzen, welchen Beitrag Deutschland zu diesen Ergebnissen geleistet hat. Und für alle hier im Hub North bin ich ziemlich sicher, wir für uns selber können uns alle eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage geben, was unser Beitrag war. Ich hoffe dann nur, dass das alle, die Verantwortung tragen, für sich in der gleichen guten Art und Weise beantworten können.
Unser Reporterkollege Johannes Koch war das über die Ausbildung von Ukrainern in Deutschland.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's dann am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp, denn es sind ja nicht nur unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, sondern auch Feuerwehrleute zum Beispiel. Im NDR-Feuerwehr-Podcast namens Mein Einsatz, da schildern freiwillige Feuerwehrleute spannende Einsätze, die sie ganz besonders geprägt haben. Die Folge, um die es hier heute geht, spielt auf einem ehemaligen Militärgelände in Mecklenburg-Vorpommern. Da bricht im Sommer 2019 ein Feuer aus, das schnell außer Kontrolle gerät. 1200 Hektar stehen plötzlich in Flammen. Der Landkreis ruft den Katastrophenalarm aus. Kräfte aus ganz Deutschland werden alarmiert. Bundeswehr, THW und auch Feuerwehrmann Stefan Bettner aus dem Harz. Er und seine Kameraden sollen einen menschenleeren, evakuierten Ort vor den Flammen schützen.
Wenn du sonst irgendwo als Feuerwehr hinkommst, sind da immer Menschen, die interessiert sind. Und hier war eben wirklich, ja, Totenstille, ne? Das war kein Mensch da. Und dann war man in einer völlig fremden Gegend, wo man sich nicht auskannte, wo man auch keinen Menschen kannte, aber es war auch kein Mensch da, ne? Das war schon eine surreale Situation, ja.
Wie dieses Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht wird und wie Stefan Bettner die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr erlebt hat, das hört ihr in der Folge Katastrophenalarm in Lübten. Gemeinsamer Kampf gegen den Waldbrand. Mein Einsatz, der NDR-Feuerwehr-Podcast. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek.